Die Österreicher haben ja den Fehler gemacht, dass sie diese Lücke abgebaut haben. Die Autobahnlücke war 1960 noch 100%. Da gab es keinen Zentimeter Autobahn zwischen Deutschland und Italien. Und da haben die Österreicher zaghaft begonnen, die Autobahn zu bauen. Dann kam ein energischer Landeshauptmann von Tirol. Und der hat dann sehr zügig die Autobahn gebaut. Und 1972 war die Autobahn fertig. Die Lücke fertig war, floss natürlich der Güterverkehr in einer Menge durch Tirol, dass er heute bereits existenzgefährdend ist. Die Schweizer waren klug, die haben zugemacht. Sie machen sehr gutes Geschäft mit der Schiene. Sie lassen keinen LKW durch, der schwerer ist als 28 Tonnen. Außerdem muss er bezahlen. Außerdem gibt es ein LKW-Nachtfahrverbot, ein absolutes. Und das Ganze fließt derzeit über Tirol. Vor Eröffnung der Autobahn waren 4 Millionen auf der Straße, 8 Millionen auf der Schiene. Und 12 Jahre später waren 18 Millionen auf der Straße und fast immer noch genauso viel auf der Schiene. Und Sie sind in einer ähnlichen Situation, und wenn Sie diesem schrecklichen Beispiel folgen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie die Autobahn westlich von Dresden vorbeiführen, dann werden Sie das Vergnügen haben, hier die Abgase hereingeblasen zu bekommen. Das heißt, das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt hat diese Messungen gemacht, und nach einer halben Stunde, nach einer Stunde ist halt ein Abgasteppich, wenn Sie eben vom Westen Wind haben, und Sie haben ja sehr viel Westwind, dann haben Sie halt 6 Kilometer daneben auch noch hier die Abgase der Autobahn einzuatmen. Ich habe Ihnen noch gesagt, wir wollen einige Lösungen betrachten. Lösungen sind am Parkplatz zu treffen. Wir haben Untersuchungen gemacht, dass Leute, die Parkplätze im innerstädtischen Gebiet reserviert haben, nur zu 10% im öffentlichen Verkehr anzutreffen sind. Leute, die das nicht haben, sind zu 30% im öffentlichen Verkehr anzutreffen. Das heißt, der Parkplatz ist die harte Schraube, mit der Sie lokal das Verkehrssystem, wenn es um den Autoverkehr geht, in den Griff bekommen. Das Zweite ist das Angebot im öffentlichen Verkehr. Das ist die Entwicklung radialer Straßen nach Wien. Vor Einführung des Schnellbahnsystems, wir haben einen Viertelstunden-Schnellbahntakt heute, damals hat man einen Halbstunden-Schnellbahntakt eingeführt. Wir haben heute wesentlich weniger auf der Fahrbahn, aber dafür wesentlich mehr im Zug. Dann haben wir natürlich noch das Problem der Kosten. Um es nicht ganz zu vergessen, Sie wissen, dass natürlich der Treibstoff enorm billig geworden ist. Hätte man die Verhältnisse des Jahres 1950, müsste heute der Treibstoff etwa der Liter 10 Mark kosten. Hätte er sich genauso entwickelt wie unser Durchschnittseinkommen oder ähnlich wie die Fahrscheine im öffentlichen Verkehr. Ist natürlich wesentlich billiger geworden. Wenn der Sprit teurer wird, dann sinkt die Nachfrage. Und zwar zunächst im Nahbereich und dann später auch im Fährstraßenbereich. Hätte man 1987 1,50 Mark für den Liter Normalbenzin verlangt und das entsprechend der Inflation fortgeschrieben, hätten wir heute ganz andere Verkehrsbelastungen. Also Verkehr ist kein Naturgesetz, sondern Verkehr wird gemacht.
Ich gehe davon aus, dass mit Ihren Theorien Denkanstöße gegeben worden sind, dass aber eine Theorie noch keine praktische Lösung ist. Ich gehe von meiner Situation aus in Dresden. Ich bin Geschäftsführer einer Firma, habe mich sehr viel in Dresden zu bewegen. Und zwar nicht nur auf einem engen, begrenzten Raum, sondern von der Königsbrücker Straße zur Donauer Straße, nach Goppeln, nach Lockwitz und in ähnliche Richtungen. Ich möchte vor allen Dingen eine Seite angreifen, das ist diese Schadstoffbelastung, die von der Autobahntrasse herrührt und die Stadt Dresden durch die Hanglage und so weiter belasten soll. Das ist alles ganz gut und schön. Die Belastung, die hier in der Stadt durch die Staus und durch das hohe Verkehrsaufkommen auftritt, ist doch wesentlich höher als das, was hier von der Autobahn möglicherweise herüberwehen könnte. Wenn eine solche Autobahn existieren würde als Umgehung um Dresden, dann würde ich in Dresden Nord auf die Autobahn fahren und im Bereich Goppeln wieder herunter. Und da wäre ich ganz bestimmt schneller und ohne erheblich oder mit erheblich geringerer Schadstoffbelastung an diesem Ort, als das jetzt der Fall ist.
Der gewerbliche Verkehr in einer Stadt macht etwa 4-5% des Gesamtverkehrs bei der Motorisierung, wie wir sie im Westen haben, aus. Und bei Ihnen auch dürfte er vielleicht ein bisschen drüber liegen. Das heißt, wir haben es mit einem sehr kleinen Verkehrsanteil insgesamt zu tun, der heute durch den großen anderen Anteil, der nicht gewerblicher Verkehr ist, ungemein behindert wird. Das heißt, Sie hätten, würde man das System in dieser Form umsetzen, wahrscheinlich kaum Schwierigkeiten durch Dresden, ihrer Berufsmobilität nachzukommen. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie gehen von dem Gedanken aus, dass wenn die Autobahn gebaut wird, dass die Herinner die Verkehrsbelastungen abnehmen werden. Das hat es noch nirgends gegeben. Wir haben in Wien Ich habe die Gelegenheit gehabt, das zu untersuchen, eine Autobahn gebaut, die eine Bundesstraße entlastet hat, die ungefähr 300, 400 Meter daneben lief. Die hatte vorher 20.000 Fahrzeuge und man sagte, es ist unerträglich, dort zu wohnen. Deshalb muss die Autobahn her. Man hat diese Südosttangente gebaut, die 6 Fahrstreifen hat. Und ein Jahr nach Eröffnung dieser Südosttangente sank der Verkehr auf dieser alten Bundesstraße auf 7.000 Fahrzeuge. Also eine deutliche Entlastung. 10 Jahre später habe ich der Stadt empfohlen, dort Fußgängerbereiche zu machen. Sie hat das nicht gemacht und 10 Jahre später habe ich wieder die Aufgabe gehabt, das zu untersuchen. In der Zwischenzeit war der Verkehr auf der parallelführenden Autobahn auf 100.000 Fahrzeuge täglich angestiegen und auf der alten Bundesstraße waren statt 20.000 24.000 Fahrzeuge drauf. Das heißt, es ist die Situation heute eine fast unlösbare diesbezüglich geworden, ganz zu schweigen von den Wirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Also ich kenne ja etwas Ihre Untersuchungen, das ist richtig, je näher die Autobahn an einer Stadt liegt, umso stärker ist die Entlastung, logisch. Aber umso stärker ist auch die Gefahr, dass natürlich induzierter Verkehr entsteht. Und ich habe mir das heute bei Ihnen ein bisschen angeschaut. Sie haben ein massiv gesättigtes System. Das heißt, Sie haben eh laufend Stau herinnen. In dem Augenblick, wo Sie Luft machen, haben Sie automatisch einen derzeit latenten Verkehrsbedarf wieder drinnen. Das heißt, Sie haben dann die Autobahn plus den Verkehr herinnen. Also wenn Sie ein statisches System rechnen, dass Sie bestimmte Verkehrsmengen hineingeben und die Autobahn dazugeben, dann haben Sie eine Entlastungswirkung. Aber die Induktionswirkung durch die Autobahn wird natürlich eine viel größere werden, A und B. In allen diesen Untersuchungen sind nirgends die Strukturverlagerungen, die durch solche Autobahnen entstehen, drinnen, weil Dresden wird mit der Autobahn anders ausschauen als Dresden ohne Autobahn. Die Chancen für die Autobahn ist nicht nur in Bezug auf Dresden zu beurteilen, sondern die Autobahn ist meiner Ansicht nach eine Landesverantwortungssache, weil die Landespolitik ja auch glaubwürdig sein muss, ob sie die Eisenbahnverbindungen nach Tschechien sozusagen am Leben erhalten wollen und ausbauen wollen oder ob sie die untergraben wollen. Tschechien selber ist ja ein sehr finanzschwacher Staat verglichen mit Deutschland und dort sind, wie ich weiß, sehr viele Kräfte am Werke, um das umzusetzen, was in Österreich nicht mehr können und auch in Deutschland oft nicht mehr können, nämlich Autobahnen zu bauen. Das weiß ich selber, weil ich den Berater von Havel persönlich kenne, der seinerzeit bei ihm tätig war und der hat mir gesagt, schicken Sie mir Leute, die Eisenbahn ähnlich vertreten in den Kaffeehäusern wie die anderen mit den dicken Geldpaketen, die Autobahnen sozusagen der tschechischen Verwaltung einzureden versuchen. Die Landesverantwortung muss ein bisschen weiter denken als an eine mögliche zwischenzeitliche, vielleicht zweijährige Entlastungswirkung. Nur ein wunderbares Beispiel, wenn Sie eine Stadt betrachten wollen, die durch die Autobahn entlastet werden sollte und dann gerade das Gegenteil erfahren hat, dann fahren Sie nach Bregenz. Da finden die Bregenzer Festspiele statt. Da ist ungefähr 200 oder 300 Meter neben der Bundesstraße 190, die den Bodensee entlang führt, die sehr stark belastet ist, die Autobahn durch den Berg gebaut worden, um diese Bodenseestraße zu entlasten, weil das unerträglich war. 4 Jahre nachdem die Autobahn frei gemacht worden ist, war die Bundesstraße genauso voll wie vorher. Sie können das Diagramm von mir bekommen. Nach 4 Jahren war genau die gleiche Verkehrsmenge und dazu haben sie nur 40.000 Autos im Berg drinnen gehabt. So funktionieren diese Systeme. Das heißt, die Entlastungswirkung können Sie vergessen. Das ist ein Märchen, das vielleicht 2 Jahre lang Realität sein wird oder länger kaum. Bei Ihnen nicht einmal das, glaube ich. Und dann haben Sie eine noch aussichtslosere Verkehrssituation und Umweltsituation. Sie haben mit Recht angeführt, wenn Sie die Autobahn hätten, würden Sie einen anderen Weg wählen. Sie gehen davon von einem statischen Modell aus. Wenn die Autobahn kommt, werden Sie andere Konkurrenten auch für Ihren eigenen Betrieb hier bekommen und vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit haben, dort zu fahren, weil ganz andere Ihnen das Geschäft wegnehmen. Weil Autobahnen natürlich ein Attraktor sind für jene Konzerne, die die Stadt von außen einkreisen, draußen günstige Standorte schaffen und von dort alles herausholen aus der Stadt, was sie brauchen. Das können wir überall beobachten, das haben wir auch in Wien beobachtet. Wir haben die Shoppingcenters alle entlang der Autobahnen angesiedelt, die holen sich die Leute aus der Stadt, die holen sich die Kaufkraft aus der Stadt. Wir können das nur abwehren, indem wir dort rigoros mit Fußgängerzonen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dagegen steuern. Das ist sehr teuer und sehr schwierig. Es geht einigermaßen. In Wien haben wir es einigermaßen ausgleichen können. Das heißt, eine Stadt muss man diesbezüglich auch schützen. Und gerade das städtische Gewerbe ist ja sehr stark abhängig davon, dass man es auch schützt. Wir erzählen den Leuten, Sie haben es ja früher gesagt, immer von den Märkten, die irgendwo sind. Wir vergessen aber sehr häufig auf die Märkte, die wir noch haben. Und diese Märkte werden uns durch die hohen Geschwindigkeiten sehr häufig von anderen weggenommen. Wenn Sie glauben, dass Sie in Mitteldeutschland inklusive eines Umkreises von 500 bis 600 Kilometern keine Konkurrenz zu fürchten haben, dann empfehle ich Ihnen schnelle Verkehrssysteme. Wenn aber in diesem Umkreis zu befürchten ist, dass dort ein stärkerer Konkurrent lauert, dann laufen Sie Gefahr, dass der den Verkehrsweg ebenso benutzen wird, aber nicht zu Ihrem Wohl, sondern zu Ihrem Schaden. Gerade die Wirtschaft sollte diesbezüglich sehr vorsichtig sein. Ich weiß, das wird immer an den Universitäten laufend erzählt, die Märkte aufmachen. Die großen Konzerne leben ja alle von dem Verzehr der kleinen Strukturen nur mehr heute. Der Weltmarkt ist ja schon weitgehend ausgebeutet. Man muss einmal die Analyse, gibt es ja genügend Zeitschriften, die Strukturen darstellen. Es gibt immer das Wachstum der Großen, bis sie selber zusammenbrechen, aber die Kleinen verschwinden laufend. In der Landwirtschaft genau das Gleiche.
Es wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass Städte und gerade prosperierende Handels- und Gewerbestandorte sich immer an Verkehrswegen, insbesondere an Kreuzungen von Verkehrswegen, also an Verkehrsknotenpunkten entwickelt haben. Und im Schluss wird daraus gefolgert, eine Stadt hat eigentlich die besten Chancen, wenn sie an einem Verkehrsknotenpunkt liegt, bezogen auf Dresden. Wir haben nun in vier Richtungen eine schöne Autobahn, in die fünfte Richtung fehlt sie uns noch. Wir wollen ein vollständiger Verkehrsknotenpunkt werden, damit bei uns Wirtschaft prosperiert oder die Stadt wachsen kann, so wie die Städte ja in der Vergangenheit auch an den Verkehrsknotenpunkten prosperiert haben.
Ich habe Ihnen ja bei dieser Triviallösung, wo Verkehr wirtschaftlichen Nutzen stiftet, ja vorher erzählt, wie das funktioniert. Dresden liegt heute nicht am Knotenpunkt, sondern Dresden liegt heute bei der Autobahn daneben und wird bei jeder Autobahn neben dem Verkehrsweg liegen. Der einzige Verkehrsknotenpunkt in Dresden ist der Bahnhof, was den Fernverkehr betrifft, wo umgeschlagen wird. Dresden könnte ein interessanter Verkehrsknotenpunkt werden, wenn sie in den Lkw-Verkehr aus dem Norden kommt, hier zwingen umzusteigen auf die Bahn. Dann wird es ein Knotenpunkt. Weil nur dort, wo der Verkehr zum Stehen kommt, wo Waren umgeladen werden, wo Personen ein- und aussteigen, haben sie wirtschaftliche Effekte. Überall, wo der Verkehr fließt, haben sie keine wirtschaftlichen Effekte, aber negative Effekte. Das heißt, es wird übersehen, dass die Inhalte sich geändert haben, die Formen aber ähnlich geblieben sind. Das ist die Problematik. Also muss man auch geistig mit dem neuen Verkehrssystem Schritt halten. Wenn Sie die Autobahnknotenpunkte alle aufreißen, dass alle dort stehen bleiben müssen, dann haben Sie natürlich starke wirtschaftliche Effekte in Dresden. Aber solange dort durchgefahren wird, haben Sie gar nichts. Und Knotenpunkte waren immer jene Stellen, wo umgestiegen wurde. Das war der Knotenpunkt, nicht wo durchgefahren wurde. Das ist kein Knotenpunkt.
Bernd Rohde, verantwortlicher Autobahnplaner im sächsischen Wirtschaftsministerium, verfolgte die Ausführung Professor Knoflachers mit wachsendem Unmut und stellte schließlich folgende Frage.
Mich würde mal interessieren, Herr Professor Knoflacher, wie viele Autobahnen werden denn jährlich in Österreich zurückgebaut und wie viele Autobahnkreuze reißen Sie denn jährlich auf, damit die Wirtschaft in Österreich floriert?
Ja, also ich habe relativ viele Autobahnen in Österreich verhindern geholfen. Aber das kommt schon noch, das machen meine Schüler, die ich seit 20 Jahren ausbilde, bis die sozusagen in der Hierarchie der verschiedenen Straßenbauverwaltungen dorthin gekommen sind, dass sie was zu sagen haben, dann werden sie schon zurückbauen. Aber meine Schüler bauen derzeit, zum Teil mit mir gemeinsam, zum Teil selber, Bundesstraßen in Österreich erfolgreich auf 5,50 Meter zurück. Also so weit sind wir erst. Wir sind aber auch emsig dabei, im städtischen Gebiet viele Asphaltflächen zu begrünen. Und dergleichen ist eine Generationenfrage, ist gar keine Frage. Und die Autobahnen kommen noch dran. Es wird für Österreich heute eine furchtbare Altlast werden, was wir derzeit machen. Es ist schrecklich, was bei uns passiert ist bezüglich über Bürgerinitiativen und ich selber versuche zu verhindern, was zu verhindern ist. Aber es gibt eine bestimmte Eigendynamik. Es ist die Bauindustrie bei uns sehr stark. Bei uns haben wir noch die Verflechtung von Banken, Politik und Bauindustrie. Die großen Baufirmen, die die Eisenbahnen und die Autobahnen und die Kraftwerke bei uns bauen, gehören alle den Banken. Und die Banken werden sehr häufig, weil es Staatsbanken sind, von politischen Parteien kontrolliert. Und ein Vertreter der Arbeiterkammer hat in einer öffentlichen Sitzung gesagt, man muss nur große öffentliche Geldmittel sozusagen bewegen, dann entstehen sogenannte Reibungsverluste. Was er damit gemeint hat, können Sie sich vorstellen. Das ist eine Problematik, die natürlich genauso irgendwann einmal ihr Ende finden wird, wie auch die Parteienlandschaft bei uns sich massiv ändert im Augenblick. Ich fürchte, ich habe schon einige Autobahnkreuze, also wenn Sie konkret fragen wollen. Also einer meiner Absolventen war Ministersekretär und der hat eine ausgeschriebene Autobahn Anschlussstelle, die schon zur Vergabe war, also es war ausgeschrieben, die Angebote waren herinnen, gestoppt, hat mir das Projekt gegeben und hat gesagt, Herr Professor, schauen Sie sich das an, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich habe das Projekt umgeplant und wir haben 150 Millionen Schilling, das sind ungefähr 20 Millionen Mark, an einem einzigen Autobahnknoten eingespart. Der ist viel kleiner geworden, die Landschaft ist besser genutzt worden. Eine andere Autobahn, doch, weil Sie sagen rückgebaut, na selbstverständlich. Die Autobahnfahrstreifen waren bei uns früher 3,75 Meter breit, jetzt sind sie im Ortsgebiet nur mehr 3 Meter, also im verbauten Gebiet nur mehr 3 Meter oder 3,25 Meter breit. Die Dimensionen gehen zurück. Ist schon ein gradueller Rückbau, ist noch nicht so etwas, wie ich es dargestellt habe, aber Sie sehen, meine Fantasie geht immer ein bisschen weiter als das, was ich im Augenblick machen kann. Und dazu ist ganz wichtig eine Parkraumpolitik. Wir räumen die Parkplätze aus, im innerstädtischen Gebiet allerdings immer mit der Wirtschaft. Ich habe zum Beispiel in Wien nicht für die Stadt gearbeitet in Bezug auf Parkraumpolitik, sondern für die Wiener Wirtschaft. Die Handelskammer hat gebeten, das System zu analysieren, wie viele Parkplätze sie tatsächlich braucht für die Aufrechterhaltung der Wirtschaft. Und nachdem wir diese Zahlen mit der Wirtschaft selber ordentlich durchbesprochen haben, haben wir festgestellt, wir können auch 1000 Parkplätze kassieren, ohne dass was passiert. Und dann ging es auch. Es soll die Wirtschaft auch, also die Wirtschaft soll glaubwürdige Daten bekommen oder selber diese Untersuchungen machen. Dann geht es. Es müssen von beiden Seiten, die unterschiedliche Positionen haben, die gleichen Einsichten gewonnen werden. Manchmal ist es trotzdem notwendig, einen gewissen Akt des Mutes trotzdem zu setzen, aber man muss wissen, was dabei herauskommt.
Und wem das Ganze nun immer noch zu theoretisch ist, dem kann Professor Knoflacher durchaus Städte nennen, die neue Ansätze in der Verkehrspolitik praktisch umsetzen, auch wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür in der Bundesrepublik derzeit noch denkbar ungünstig sind.
Sie haben ja schöne Beispiele, Sie haben Freiburg im Breisgau, haben Sie ein sehr schönes Beispiel. Saarbrücken strebt derzeit einiges an, ist derzeit noch im Fluss. Diese Stadtbahn, dann hat er in Karlsruhe, hat der Ludwig diese Stadtbahn hineingezogen. Also da fährt die Straßenbahn auf den alten Gleisen und der hat 600% Fahrgastzuwachs gewonnen. Also es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Beispielen, wo sich einiges tut diesbezüglich. Bremen hat im Radverkehr einiges gemacht, die Holländer haben sehr viel gemacht. Mein Gott, Sie haben auch da, Sie haben in Gera ein schönes Altstadtzentrum oder ein neues Zentrum gemacht mit der Straßenbahn drinnen. Also die Elemente sind vorhanden, man muss sie nur umsetzen. Aber es ist manchmal ganz gut, ich mache das auch häufig mit Gemeinderäten, dass man sich das irgendwo anschaut, damit die den Mut bekommen, dass es machbar ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.